ARD.
Medaglia d'oro e campionesse olimpiche per la Germania,
Laura Nolte und Deborah Levy.
Gold und Silber im Zweierbob. Außerdem kein Happy End zum Preuß-Abschied, wobei irgendwie doch Happy End für Franziska Preuß. Das war der vorletzte Olympia-Wettkampftag. Wir schauen drauf und gehen rein.
Der Sportschau Olympia-Podcast mit Stefanie Müller-Spierer.
Genau, ich bin Stefanie Müller-Spirra und ihr hört den Sportschau-Olympia-Podcast. Wir haben immer die wichtigsten Olympia-Momente für euch und ich darf heute zum Glück nochmal unsere Eiskanal-Queen begrüßen, unsere Expertin an der Bob- und Rodelbahn und selber Olympiasiegerin Mariama Jamanka. Mariama, schön, dich zu hören und zu sehen, denn anders als ihr, die ihr da zuhört, habe ich noch ein Video von Mariama, während wir diesen Podcast aufnehmen. Du siehst gut gelaunt aus.
Auf jeden Fall. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und ich freue mich nach diesem Tag am Eiskanal, muss ich sagen.
Ja, wie soll es anders sein? Team D ist irgendwie Team Eiskanal. Wir haben die nächste Goldmedaille. Und nicht nur das, aber wir beginnen natürlich mit der Goldmedaille für Laura Nolte zusammen mit ihrer Anschieberin Deborah Levy im Zweierbob. Der nächste Olympiasieg für die beiden. Und das klang so.
Indian Pezzo, das ist die Zielkurve. Jetzt geht's rein. Das ist die Zeitmessung. Das ist die Goldmedaille.
Ja, wie in Peking 2022 holt sich Laura Nolte Gold im Zweierbob zusammen mit Deborah Levy. Mariama, wie hast du die beiden gesehen?
Zumindest diesmal anders als in Peking, wo ich dann hinter ihnen als zweites ins Ziel gekommen bin. Nein,
stimmt.
Nein, es war natürlich toll. Es war so unfassbar schön, die beiden zu sehen. Und jetzt hier vor Ort, es waren so viele aus ihrer Familie, da von den Freunden. Die Stimmung war Wahnsinn. Und man muss natürlich sagen, auch wenn im Endeffekt der Vorsprung dann doch schon deutlich war, es war ja unfassbar spannend. Also diese Bahn ist hier so selektiv. Das heißt, man hat wirklich bis zum letzten Lauf gezittert, obwohl man eigentlich dachte, nein, das muss sie jetzt schaffen. Also ich muss sagen, das erste Mal von der anderen Seite sich so olympische Spiele im Eiskanal anzugucken, war wirklich mitreißend. Also es war echt spannend.
Ja, ist für dich auch nochmal eine Premiere der ganz anderen Art. Und es ist eben erst vorbei, wenn es vorbei ist. Das gilt auch für so einen Eiskanal. Ziellinie ist die Ziellinie. Und Laura Nolte und Deborah Levy haben die besten Zeiten hingelegt, die besten Läufe, sind Olympiasiegerinnen geworden. Und oft ist es ja so, dass die Pilotinnen natürlich im Fokus stehen, ne? Und die ganze Aufmerksamkeit sich vor allem eben auf den Pilot oder die Pilotin ja ballt. Aber Laura Nolte bringt auch immer wieder gleich Deborah Levy mit rein und betont, wie wichtig auch die sehr freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden für ihren Erfolg ist.
Das macht so viel aus. Einfach, wir vertrauen uns gegenseitig zu 100%. Wir sind immer füreinander da, in Höhen wie in Tiefen. Und es macht einfach so viel Spaß, zusammen Bob zu fahren. Das ist einfach so cool, unterwegs zu sein mit einer Freundin zusammen und das alles zusammen zu erleben und zu genießen.
Ja, ich glaube, du kannst das sehr gut nachempfinden, Mariama. Und ich finde es total schön, dass sowohl Laura Nolte das eben mit Deborah Levy jetzt macht, aber auch Johannes Lochner und Georg Fleischhauer haben ja sehr eben diese Zweisamkeit betont und den Teamgedanken, der eben ja auch Bob ist. Es ist nicht nur der Pilot oder die Pilotin. Wie wichtig sind denn Anschieberinnen, Anschieber, dieses gesamte Team für den Erfolg am Ende?
Extrem wichtig. Und ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig, das nach außen zu vermitteln, weil ja klar, der Pilot steht vorne, der Name des Piloten steht dann immer vorne. Es sind die Leute, die an einem Interview als erstes gefragt werden. Und klar, der Pilot oder die Pilotin sind die, die im Endeffekt runterfahren. Aber dieses Team dahinter, das ist so extrem wichtig. Und ich finde, gerade bei den beiden, bei Hansi Lochner und bei Laura, sieht man einfach, was es ausmacht, wenn da dieses Vertrauen herrscht und auch so also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, als Pilotin dieses Selbstbewusstsein, das kommt ja auch davon, dass man weiß, hinter einem ist jemand, der unfassbar schnell ist, man kann sich auf die Startzeiten verlassen und wenn man dann halt auch noch, wie gesagt, so gut befreundet ist und im Privaten so gerne Zeit miteinander verbringt wie die beiden, dann ist das gerade jetzt hier in so Ausnahmesituationen wie den Olympischen Spielen, man ist ja 24/7 aufeinander, extrem viel wert. Ich meine, die beiden hängen sowieso schon die ganze Saison aufeinander. Und wenn du dann dich immer noch verstehst und immer noch gerne Zeit miteinander verbringst, dann kann ich wirklich ja gar nichts mehr auseinanderbringen. Also dann hast du es wirklich geschafft, muss ich sagen.
Ja, die beiden sind definitiv verbunden für die Ewigkeit, jetzt durch 2 Olympiasiege. Du bist verbunden durch die Ewigkeit mit Lisa Buckwitz. Sie war deine Anschieberin bei eurem Olympiasieg 2018 in Pyeongchang. Mittlerweile ist Lisa Buckwitz selbst Pilotin und hat heute Silber gewonnen. Und jetzt denkt man, ja klar, die sitzt ja schon so lange im Bob. Aber Mariama, erklär uns mal, dieser Turnover vom Pilot oder von der Pilotin zur Anschieberin, das ist jetzt nicht selbstverständlich. Nur weil sie Anschieberin war, heißt das nicht automatisch, dass sie auch eine gute Pilotin sein kann, oder?
Nein, auf keinen Fall. Und ich muss dazu sagen, das wurde mir heute Morgen von meiner Mama mitgeteilt, das Rennen, das Zweierrennen der Frauen war auch unser Jahrestag. Also das war damals von 2018 unser vierter Rennlauf. Das heißt, wir haben quasi auch noch eine Premiere zu feiern. Nein, aber es ist natürlich Wahnsinn, was Lisa da geschafft hat. Vor allem, weil man ja auch sagen muss, sie war ja als Anschieberin an der absoluten Spitze. Sie hat als Anschieberin Olympiagold gewonnen und dann fängt man ja als Pilotin quasi wieder bei Null an. Und das ist ja wirklich auch ein harter Weg als Pilotin. Man muss Bahnen lernen, man stürzt. Es ist alles irgendwie wieder ganz schwierig und so. Und sich dann halt quasi den gesamten Weg wieder hochzukämpfen und dann halt aber auch dieses Selbstbewusstsein als Pilotin mitzuentwickeln, das ist wirklich bewundernswert. Und ich muss sagen, ich habe auch das Gefühl, Lisa ist wirklich von Rennen zu Rennen jetzt auch hier bei den Spielen gereift. Also vom Monobob zum Zweierbob war bei ihr auch nochmal ein ganz gravierender Unterschied, fand ich.
Ja, und man muss auch hinzusagen, Lisa stand schon auch besonders nochmal im öffentlichen Interesse. Es gab so viel auch Berichterstattung im Vorfeld natürlich, weil sie eben eine andere Form der Finanzierung auch hinzuziehen muss. Muss man ja ganz klar so sagen, um eben ihre Bob-Saisons und vor allem ihr Team zu finanzieren. Ne? Wurde viel darüber berichtet, eben über OnlyFans. Und ja, sie hat den Druck standgehalten. Ich glaube schon, dass das für sie nochmal besonders war. Ne? Es ist nicht nur Pilotin sein plötzlich, sondern eben auch diese Öffentlichkeit, als ob sie nochmal mehr performen muss jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man so sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht, egal ob man sich das selber eingestehen will oder nicht, das macht was mit einem. Und man hat zumindest das Gefühl, dass sehr, sehr viele Augen auf einen gerichtet sind. Und gleichzeitig ist dann natürlich auch so dieser Wunsch, im Endeffekt, sie hat für diesen Sport ja wirklich alles gemacht. Lisa ist ein unfassbar ehrgeiziger Mensch und sehr diszipliniert. Und sie hat jetzt natürlich auch in den letzten Jahren nicht nur in der Bahn und im Kraftraum und in der Athletikhalle alles gemacht, sondern auch drumherum, damit das alles funktioniert. Ich meine, Bobfahren kostet halt einfach sehr, sehr viel Geld. Da reden wir halt von 5- bis 6-stelligen Beträgen, die da teilweise über den Tisch gehen. Und das ist eine Randsportart. Also von daher musst du als Pilot ja nicht nur selber ein sehr, sehr guter Athlet sein. Du musst ja auch irgendwie deinen Anschieber bezahlen, du musst einen Transporter bezahlen, Trainingslager und so weiter. Und sie hat das alles wirklich sehr, sehr gut gewuppt. Sie hat halt dann natürlich einen Weg gefunden, der gleichzeitig dafür sorgt, dass da vielleicht von außen noch ein bisschen mehr Druck drauf kommt. Sie konnte halt einfach nicht unter dem Radar so ihre ersten Spiele machen, muss man sagen.
Und lass uns auf jeden Fall auch noch auf Kim Kalicki schauen. Deutschland ist Olympiasieger, was die 4. Plätze angeht. Auch Kim Kalicki heute mit einem 4. Platz. Ich hatte das Gefühl in den Interviews danach, dass sie damit schon zufrieden ist auf eine Art. Sie wirkte erleichtert, vielleicht auch, dass es vorbei ist. Sie hat auch direkt ein bisschen offen gelassen, ob es für sie überhaupt im Bobsport weitergeht, weil es für sie keine einfache Zeit war, die letzten Monate und auch Jahre, vor allem auch mental. Was glaubst du, was bei Kim Kalicki gerade los ist?
Ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel los. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob sie in diesen Momenten nach dem Rennen das wirklich so komplett sich selber sicher war, was sie da jetzt eigentlich fühlt. Weil klar, am Anfang der Saison, sie hatte jetzt mit ihrer Verletzung und auch dann mit dieser Lungenentzündung, die sie ja hatte, ja schon überhaupt zu kämpfen, in die Saison reinzukommen. Es war ganz schwierig. Und dann sind die Leistungen natürlich am Anfang erstmal nicht das, was man erwartet. Dann kommt man aber allmählich wieder ran und im Endeffekt ist sie auch eine sehr, sehr gute Pilotin. Sie ist ja auch Weltmeisterin. Also sie hat ja auch schon Titel im Zweierbob gerade. Und dann hat man natürlich die Hoffnung, man sieht, oh, es geht ja vielleicht doch so ein bisschen. Und dann halt dieser 4. Platz, der ja für vor ein paar Monaten völlig in Ordnung war, jetzt in dem Moment und dann halt auch noch als 3. Deutsche trotzdem irgendwie enttäuschend. Und da ist natürlich dann so ein bisschen so dieses, ja, einerseits kann man stolz auf sich sein und Kim ist eh immer so ein Typ, der sehr neutral auf ihre Leistung guckt, sage ich mal, und da sie jetzt nicht so ein emotionaler Typ ist. Aber es ist natürlich schon, es ist schon schwierig, glaube ich. Und ich denke auch, Kim ist sowieso so ein Typ, die braucht auch immer so einen Plan B. So bin ich ja auch immer gewesen. Und sie hat, glaube ich, auch schon länger mit dem Gedanken gespielt, wie es dann weitergeht. Von daher finde ich es gut, dass sie das jetzt auch so reflektiert hat, auch über ihre Probleme gesprochen hat, weil das sowieso ein bisschen wenig immer passiert, finde ich, gerade wenn es mal nicht so gut läuft, wenn man das bei einem vierten Platz sagen kann. Aber ja, ich denke, sie braucht ein bisschen, um das wirklich mal so zu verinnerlichen, wie das jetzt für sie war und wie die Saison im Endeffekt lief und die Spiele.
Und auch ein vierter Platz, selbst wenn man eben mit nichts nach Hause fährt, ist natürlich trotzdem toll. Das kann man nicht oft genug betonen. Trotzdem, der Eiskanal insgesamt hat total abgeliefert. Rennrodeln, Skeleton, Bob und noch sind die Spiele nicht vorbei. Da steht noch ein Wettkampf aus mit dem Vierer-Bob der Männer. Die Erwartungen aus Deutschland, von den deutschen Fans, sind natürlich immer hoch, wenn es an den Eiskanal geht. Es waren so viele Highlights dabei. Lass uns noch mal kurz reinhören.
Ich bin einfach nur unfassbar happy. Wir haben das so gut gemacht. Also einfach nur stolz.
Rein ins Ziel. Zeitnahme. Es bleibt dabei. Die Führung.
Ich bin im Ziel kurz zusammengebrochen. Ich habe es immer halten können.
Jawoll! Diana Altberger und Magdalena Macina.
Wir haben alles gegeben und lassen uns jetzt feiern.
Das ist die Arrivo. Das ist die Zielkurve. Jetzt ist es der Goldmodus!
Die Medaille, ich hätte es nicht gedacht, die ist wirklich ein bisschen schwer und ich kann wirklich nicht so gut meinen Nacken halten zurzeit.
Oh, das wird mega knapp, es ist Silber!
Ja, es ist so ein Glücksgefühl gerade, ich kann es gar nicht beschreiben.
Jetzt die Zielkurve, wird es nochmal knapp, Christopher Guter, nein! Er ist im Ziel, er hat die Medaille!
Ist immer noch ein bisschen hart zu sagen, aber das ist mein Karriereende jetzt gewesen, mein letzter Lauf.
Ich glaube, das hätte keiner für möglich gehalten, ich auch nicht. Irgendwie der geilste Tanz in meinem bisherigen Leben.
Ja, der geilste Tanz für Julia Taubitz, endlich Olympiasiegerin, nachdem sie vor 4 Jahren in Peking gestürzt war, in Führung liegend. Da sind so viele Geschichten dahinter. Der Olympiasieger von 2022, der erste deutsche Olympiasieger im Skeleton, Christopher Grother, auch wieder mit 2 Medaillen hier bei diesen Spielen, verkündet sein Karriereende. Max Langenhahn holt sich seinen ersten Titel. Die beiden Tobis fahren zum Ever-Ever-Ever-Rekord aus deutscher Winter-Olympioniken-Sicht. Gibt es für dich ein Top-Top-Top-Highlight? Oder kannst du das eigentlich gar nicht irgendwie raten?
Oh, das ist ganz schwierig. Vor allem jetzt, wo man das alles nochmal so gehört hat und dachte, ja, stimmt. Oh ja, stimmt. Weil es ja wirklich, also man hat ja die gesamte Bandbreite. Also Julia Taubitz damals, ich habe sie ja in Peking gesehen, als sie dann da im zweiten Lauf gestürzt ist. Und also Julia ist ja wirklich ein Sonnenschein. Aber sie war so traurig, sie war so fertig. Und jetzt dann hier zu sehen, wie sie dann wirklich einfach auch souverän sich ihre Goldmedaille holt, war unfassbar. Christopher Grother, mit dem bin ich ja auch selber persönlich befreundet. Wir waren zusammen in einer Trainingsgruppe und ich weiß, wie er sehr gekämpft hat. Und die Verletzung und jetzt am Anfang der Saison so sehr, also wirklich zurücklag und sich dann so zurückgekämpft hat.
Ja, der war ja teilweise nicht mal Top Ten, ne?
Ja, das ist wirklich. Und dann jetzt einfach zu sehen, dass er sich, also seine 2 Bronzemedaillen da holt. Also da muss ich sagen, ich war so stolz auf ihn. Das waren so diese persönlichen Momente. Aber auch gleichzeitig, also wie gesagt, die Tobis, wie unfassbar sind die denn bitte? Deutsche, die erfolgreichsten deutschen Winterolympioniken. Und das halt auch mit einer, also nicht mit einer Lässigkeit, aber mit einer Freude am Fahren und mit einer Begeisterung. Also ich muss sagen, also ich bin da vielleicht auch nicht ganz unbeeinflusst, aber ich finde, der Eiskanal hat wirklich alles geboten an Emotionen, was irgendwie ging. Also wirklich.
Ja, und die beiden Tobis, man muss es einfach nochmal sagen, sind nicht nur die erfolgreichsten deutschen Winterolympioniken der Olympiageschichte, sondern sie sind auch auf der ewigen Liste, wenn man draufschaut, die ersten Nicht-Norweger. Das ist auch schön, ne? Also wir haben Johannes Hesflot Klebo, wir haben Marit Bjørgen, wir haben Ole Einar Bjørndalen und Bjørn Dehli und dann die beiden Tobis. Das ist die ewigen Liste, herrlich.
Auf jeden Fall, das muss man mehr erwähnen, auf jeden Fall, das ist ganz weit vorne.
Und wir haben natürlich die Bob-Männer noch vergessen, Johannes Lochner mit seinem ersten Olympiasieg zum Karriereende, wie toll. Vielleicht gibt es auch noch den nächsten, ne? Es sieht gut aus für ihn, vielleicht wird es aber doch noch Francesco Friedrich. Also da wird ja noch ein bisschen Olympiageschichte geschrieben in diesen Jahren. Würdest du sagen, der Eiskanal hat die Erwartungen noch getoppt aus deutscher Sicht in diesem Jahr?
Also für mich persönlich auf alle Fälle. Natürlich muss man immer sagen, der Eiskanal hat ja seit ja, also seit den letzten Spielen immer extrem geliefert. Also von daher ist es natürlich fast schon schwierig zu sagen, der Eiskanal toppt die Erwartungen. Also wir hatten jetzt bei den deutschen Bob-Männern im Zweier ein Dreifach-Podest. Das ist natürlich an sich toll. Das hatten wir in Peking aber auch, muss man sagen. Wir hatten in Peking auch im Rode-Doppelsitzer eine Goldmedaille. Die hatten wir jetzt nicht bei den Männern. Und dann denkt man sich, okay, es ist jetzt nicht ganz die krasse Ausbeute, aber gleichzeitig ist es so unfassbar erfolgreich und es sind so, so viele Athleten, also es ist ja wirklich die, auch so die Breite an Top-Athleten. Also ich muss sagen, der Eiskanal ist fantastisch. Auch dieses Jahr in Cortina.
Alle lieben den Eiskanal. Das können wir festhalten. Und wir sind gespannt, was da noch geht. Wir haben ja eine Dreifachführung nach den ersten beiden Läufen für die Viererbobs, für die Deutschen. Johannes Lochner vor Francesco Friedrich, vor Adam Amour. Also da ist noch ganz schön Medaillenmusik drin. Wir sind gespannt, freuen uns drauf. Und Mariama, wir schauen noch auf etwas, was schon so ein bisschen über den Spielen von Italien schwebte, über der ganzen Saison. Franziska Preuß, die Biathlon-Queen aus deutscher Sicht, hatte schon angekündigt, dass sie ihre Karriere beenden wird. Zwar nicht ganz klar, wird sie die Karriere beenden mit den Spielen oder die Saison noch zu Ende laufen. Dann hat sie einen Tag vor dem Massenstartrennen bekannt gegeben, es wird das letzte Rennen sein und sie freut sich drauf. Kannst du das nachvollziehen, dass man dann vorher noch mal so einen klaren Schritt geht und sagt, ich sage das jetzt und sage auch, es ist eigentlich nicht das, was zählt, ob da jetzt noch eine Medaille bei rumkommt, sondern dass ich das noch mal genießen kann. Vielleicht hat sie den Druck so am besten rausnehmen können. Oder wie siehst du das aus Ex-Sportlerinnen-Sicht?
Auf jeden Fall. Also ich denke, ja, das war auf jeden Fall wichtig, um den Druck rauszunehmen. Vielleicht nicht mal unbedingt den Druck für sich selber, weil ich habe das Gefühl, sie war sich trotzdem immer selbst, also ja, recht sicher, aber auch so von außen diesen Druck. Weil man hatte natürlich trotzdem immer so diesen Wunsch, auch für sie, aber das wirkt dann manchmal halt trotzdem auch wie Druck, dass da noch eine Medaille im Einzel bei rumkommt. Und so war es halt wirklich einfach nur so diese Ansage, ich will das hier genießen. Sie hat ja auch gesagt, sie möchte sich fühlen wie damals mit 15, als sie mit Biathlon angefangen hat. Daher, wenn man dann sagt, das ist mein letztes Rennen, dann gehen da alle, glaube ich, auch mit diesem Gefühl mit, denke ich.
Es wirkte auch so ein bisschen wie eine Erlösung und deshalb vielleicht kein Happy End, was die Platzierung angeht, aber definitiv ein Happy End, wenn man die Bilder gesehen hat, wie sehr sie es genießen konnte, wie viele Menschen da waren, die ihr viel bedeuten, die ihr gezeigt haben, ja, was sie ihnen gegeben hat und sie konnte vielleicht davon auch nochmal was zurückgeben. Ich glaube, das waren ganz viele Momente und ihr ging's gut mit diesem Rennen. Und das ist ja das, was auch total zählt, dass sie zu einem versöhnlichen Karriereende kommt. Und das hat sie gesagt.
Es war jetzt einfach perfekt. Ich bin sehr froh, dass jetzt da irgendwie rum ist. Dem Ende hat, ja, ist man jetzt doch irgendwie, man hat es herbeigesehen auf alle Fälle. Dass der Druck weg ist, diese Erwartungshaltung, die hat mir jetzt irgendwie den Winter schon mehr den Spaß genommen, wie ich so gedacht habe, dass es nochmal passieren kann. Deswegen bin ich jetzt einfach froh, dass das vorbei ist.
Und ich finde, wir sollten an dieser Stelle unbedingt auch nochmal Props rausschicken an ihre Teamkollegin, an Vanessa Vogt. Bis zum letzten Schießen hatte sie die Hand an der Medaille, mal wieder, muss man sagen, denn sie ist zum dritten Mal Vierte bei diesen Olympischen Spielen. Sie war in Peking vor 4 Jahren schon Vierte. Also diese Zahl 4, es ist ein kleiner Fluch, aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, das ist trotzdem eine grandiose Leistung, aber halt bitter, weil du halt mit nichts nach Hause fährst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch immer ganz schwierig. Und ich, also als Athlet und Athletin will man das wahrscheinlich nicht hören, dass auch ein vierter Platz toll ist, weil es natürlich so die erste Platzierung ohne Medaille ist, ohne Siegerehrung hier bei den Spielen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch Wahnsinn zu sagen, es war so knapp. Und es manchmal gehört auch dieses Mühglück dazu oder dieser Mühe beim Schießen oder beim Start mehr, der dann den Unterschied macht, was eigentlich nichts ist. Aber es ist natürlich, ja, es ist bitter. Es ist, ja, bittersüß, würde ich sagen.
Ja, und eben bei den Olympischen Spielen kriegt man halt nichts ab. Im Weltcup steht man wenigstens noch bei der Flower mit dabei als Vierte. Ja, bei den Olympischen Spielen ist es anders. Wir finden Vanessa Vogt trotzdem toll. Betonen wir an dieser Stelle nochmal. Der Sieg ging, wie soll es anders sein, nach Frankreich, diesmal an Océan Michelin. Und Dann können wir noch sagen, Kanadas Männer, die haben Gold gewonnen im olympischen Curling. Alle lieben Curling, mindestens während der Olympischen Spiele. Wir sagen auch dazu herzlichen Glückwunsch und sagen noch einmal Johannes Hesflot-Klebo. Wow, 6 Starts, 6 Goldmedaillen. Also da fallen mir auch gar keine Worte mehr zu ein, muss man auch gar keine mehr zu verlieren. Er ist der Beste aller Zeiten und auch wenn man Sommer- und Winter-Olympionikinnen und Olympioniken anschaut, ist er auf Rang 2, hat nur noch Michael Phelps, den großen Schwimmer, vor sich. Ja, da kann man nichts mehr zu sagen. Ne? Klebo ist Klebo. Und das ist auch vollkommen okay. Heute also auch noch mal ein paar Entscheidungen dann an diesem letzten Wettkampftag. Wir haben Skilanglauf, die 50 Kilometer der Frauen. Es gibt das Curling-Finale der Frauen, das Eishockey-Finale der Männer und dann Viererbob der Männer. Nochmal mit großen Medaillenhoffnungen aus deutscher Sicht. Mariama, vielen, vielen Dank.
Ich danke. Es war wie immer wunderbar,
dass du heute wieder dabei warst und danke euch fürs Zuhören der Sportschau-Olympia-Podcast. Liken, teilen und immer wieder reinhören.
Der Sportschau-Olympia-Podcast mit Stefanie Müller-Spira. Italia!